Servus, Dino. Hoffe, es geht dir gut. Ich habe leider ein bisschen eine schlechte Nachricht für dich. Und ja, ich kann diesmal leider beim Podcast nicht dabei sein. Bin Sonntag sehr spät am Abend noch heimgekommen auf die Nacht und ja, haben eine kurze Woche dieses Mal. Müssen wir das Spiel nachbereiten und die Spiele dann auch wieder vorbereiten fürs nächste Spiel. Und deswegen hoffe ich, dass du dir das mal alleine schaffst. Da bin ich mir sicher, dass du das auch brauchst ohne mich. Und ich wünsche dir viel Spaß mit Ralf Mohr. Ich glaube, es wird eine brutal geile Folge, wo ich sehr, sehr gerne dabei gewesen wäre, weil es auch um Entwicklung für junge Spieler geht und so weiter. Aber ja, ich höre mir es dann einfach an und kann mir dann die Schlüsse ziehen. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß heute und nächstes Mal bin ich wieder dabei.
Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenu Hiu.
Ja, ich hoffe sehr, dass ich da heute allein durch die Folge komme. Auch ohne Nucci. Ich werde probieren, alle seine Vorzüge, sein Charme trotzdem rüberzubringen für die Hörerinnen und Hörer. Und wir haben ja sehr, sehr oft schon über den Abstiegskampf gesprochen. Und ich wollte heute mal einen Gast mit ins Boot nehmen, ja, der von der Tabellenspitze lacht. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen bei Man kennt sich, man schätzt sich an der Architekten vom aktuellen Tabellenführer aus der zweiten Liga. Einen guten Morgen, Ralf Mohr.
Guten Morgen, lieber Tino. Schöne Grüße.
Was gab's denn da heute zum Frühstück im Hause, Mohr? Wie kann man das Frühstücksbuffet auf einen Montag vorstellen?
Montag, nachdem der Sonntag ein bisschen intensiver war, hat es gegeben wirklich einen kleinen Kaffee mit einem Schuss Milch und einem Mineralwasser und sonst bin ich nicht der große Frühstücker.
Ja, wird dann im Büro auch immer viel Kaffee getrunken, kann ich mir das richtig vorstellen?
Ja, schon. Also weißt du, mein Sportchef, der Peter, ist ein emsiger Kaffeetrinker und der reist mir dann natürlich auch immer mit und wenn du die Besprechungen hast, immer mit den Trainern den Tag über verteilt, muss man schon aufpassen, dass nicht zu viel wird, das stimmt.
Ich glaube, so ein Bürojob war richtig Gefahr für mich, für meinen Kaffeekonsum. Also wie das fahrt halt schon immer zur Maschine gehen.
Wie viel trinkst du jetzt am Tag?
Zwei, vielleicht einmal drei, mehr nicht.
Okay, das heißt, wenn du ins Management wechselst dann oder in einer Organisation wirst, mal vier, also bist du knapp zweistellig dann unterwegs.
Geht, ist noch gesund, habe ich gehört. So bis 10 geht's noch.
Genau.
Ja, lieber Ralf, du bist technischer Direktor bei der Admira aktuell. Arbeitest du zusammen mit dem Peter Stöger? Ihr seid ja Tabellenführer in der zweiten Liga. 5 Punkte Vorsprung. Mhm. Gleich die erste einfache Frage. Warum läuft es momentan so gut bei euch in der Südstadt?
Ja, ich sage, ist wahrscheinlich oder ist sicher das Produkt von einer guten Arbeit von vielen Personen. Ich denke, wir haben es zusammengebracht und wie du gesagt hast, unter der Führung von unserem Sportchef von Peter, dass wir doch einen riesigen Umbruch im Sommer gehabt haben, was die Mannschaft betrifft, auch was den Staff betrifft. Und es ist schnell zusammengewachsen. Cheftrainer mit seinem Trainerteam, der Silbe, hat das wirklich, muss man sagen, sensationell rasch geschafft, inhaltlich eine gute Struktur einzubringen und vor allem eine super Energie. Und dann ist halt wie so oft im Fußball und so wie immer im Fußball, wenn es dann einmal läuft, dann kannst du dich gar nicht dagegen wehren. Und dann nimmt man das Momentum auch gern mit und das so stehen wir jetzt im Moment auch da. War so die vereinfachte Darstellung.
Wie so oft im Fußball. Ab und zu ist es leicht zu erklären. Genau. Wie ist das so die Aufgabenteilung bei euch zwischen dir und dem Peter Stöger? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also der Peter ist ganz klar Sportdirektor, ist sozusagen Head off auf allen Entscheidungen, die dann im Sport passieren, hat mich dazugeholt in das kleine sage ich mal, Führungslenkungsteam, das eben mit ihm und mit meiner Wenigkeit dann sich so darstellt, dass meine Hauptaufgabe neben der Unterstützung beim Peter, was halt jetzt eine Kaderplanung betrifft, vor allem auch den Unterbau, die zweite Mannschaft, die Akademie, so den USB der Admira, was das Ganze betrifft, das darf ich dann verantworten. Aber es ist wirklich so, auch in der Praxis, dass man an täglichen Austausch einfach rum und auch gemeinsam dann alle Themen, die in Richtung Profimannschaft gingen, mit dem Cheftrainer, mit Silbe, in einem Dreierraum dann einfach auch besprechen. Dann versuchen einfach ja, die besten Rahmenbedingungen, die auch bei uns möglich sind, den Spielern, den Trainerteams zur Verfügung zu stellen.
Und was ist es aktuell so, was dich am meisten beschäftigt so in einer Woche? Ist es schon die
Kaderplanung
Richtung Winter?
Bedingt ja, weil man, und das ist das, was ich zuerst eingangs gesagt habe, glaube ich, schon an Rechnern einen guten Job gemacht haben im Sommer. Das heißt, auch mit den Resultaten jetzt und wie wir da stehen, wird es dann darum gehen, an kleinen Stellschrauben nur einmal zu drehen. Das heißt, wo sehen wir die größten Notwendigkeiten, wo wir uns noch verstärken müssten oder sollten. Es ist ja immer schwierig im Winter dann wirklich Spieler dazu zu kriegen in einer funktionierendes Team, das die wirklich erwartungsgemäß gleich mit Beginn an wirklich verstärkt. Das wird so das Hauptthema sein. Und dann, wie es auch immer ist, bei erfolgreichen Mannschaften, wenn sie was einspielt, gibt es den ein oder anderen Spieler, der jetzt nicht so sehr zu seinem Spielrecht gekommen ist, der ein bisschen hinter seinen eigenen Erwartungen oder unseren Erwartungen geblieben ist, und da wird es vielleicht auch die eine oder andere Veränderung dann geben. Aber ich glaube, wir sind überzeugt, dass wir da wirklich nur an kleineren Stellschrauben drehen müssen, was jetzt die Kaderplanung bei der ersten betrifft. Und alles andere ist halt, es gibt ja Kaderstruktur Profimannschaft, und dann gibt es jetzt halt schnittstellig in die zweite Mannschaft bei uns zu den Panthers und dann wieder schnittstellig in die Akademiemannschaft. Und da musst du halt immer, ist halt ein Daily Business dann auch in der, sag ich mal, im Spielermanagement, da, ja, um es immer wieder abzustimmen und immer wieder zu schauen, wo stehen die Jungs auch, die Jungs dann inhaltlich mit auf die Reise zu nehmen, auch mit dem Umfeld, mit den Eltern, mit den Beratern, dann auch den letzten Stand des Irrtums immer bekannt zu geben. Und ja, es ist ja im Fußball, wie du selbst weißt, ein extrem spannendes und oft schnell variierendes Geschäft, und da musst du halt immer am Puls der Zeit bleiben.
Ihr habt ja auch das spannende Konstrukt mit Celtic Glasgow,
ja,
wo ihr immer wieder Leihspieler bekommt. Wie schaut das in der Praxis aus? Ist das so, dass Celtic euch da, keine Ahnung, 10 Spieler anbietet und sagt, wen könnt ihr brauchen, oder läuft das ja umgekehrt, dass ihr sagt, wir bräuchten einen Linksverteidiger, wir bräuchten einen Stürmer? Wie läuft das in der Praxis bei euch?
Also in der Praxis muss man wirklich sagen, ich habe auch schon viele Kooperationen im Laufe meiner Zeit erlebt. Das ist die mit Abstand aus meiner Sicht am meisten Spaß macht, weil die handelnden Personen jetzt von unserer Seite und auch von Celtic Seite, wo's einfach ein gutes, sag ich mal, neben der inhaltlichen Übereinstimmung vom Persönlichen her richtig gut passt. Und wir haben da mit Darren O'Dea einen Loan-Playing-Manager bei Celtic, der wirklich, ja, wenn ich fast sage, daily im Austausch auch mit uns ist, was die Entwicklung ihrer Jungs, die wir gerade da haben, mit Matti und mit dem Ben betrifft, der wirklich auch bei den Spielen, selbst in der Halbzeit, sofort nach dem Schlusspfiff, seine Eindrücke uns mitgibt. Er verfolgt das extrem detailliert. Am Tag da der Austausch mit Peter, mit mir, mit dem Cheftrainer, vor allem auch den Austausch, was die sportwissenschaftliche Abteilung betrifft, aber dann eben Verletzungen, wie ist die Belastungssteuerung, der Matt ist da ein U21-Teamspieler von Schottland, also man muss da schon immer in der Kommunikation nur, sag ich mal, viel, ja, sag ich mal, offener oder detaillierter dann auch umgehen, was den Entwicklungsstand der Spieler betrifft. Und es war eben so, um auf das konkret einzugehen, was du gefragt hast, dass wir im Sommer zusammengesessen sind und gesagt haben, wo sind aus unserer Sicht die notwendigsten Positionen, die zu besetzen wären, wo sollte man extern Spieler dazu holen. Und dann gibt es von ihm eine detaillierte Auflistung der Spieler, die da von Celtic aus in Frage kommen. Und es liegt aber dann an uns, diese Spieler sozusagen zu rekrutieren. Und dann geht's eh um die, im Innenverhältnis mit dem Management von den Spielern Kontakt aufzunehmen. Das passiert sowohl von Celtic wie auch von unserer Seite. Und ja, muss wirklich sagen, das ist eine richtig lässige Geschichte. Das waren ja im letzten Jahr mit Dorma, mit Tobi und mit dem Mette schon zwei Spieler da. Jetzt sind heuer wieder zwei Spieler da. Man sieht, denen Jungs taugt's irrsinnig. Sie entwickeln sich ja richtig gut. Sie empfehlen sich ja bei uns auf der Bühne zweiten Liga für höhere Aufgaben, und sie sind auch sowas von wunderbar integriert und auch so, wie man sich es vorstellt, von ihrer Attitude, was man schottischen Spielern ja gerne nachsagt, was Mentalität und Professionalität betrifft, da erfüllen sie einfach jegliches Klischee. Also wirklich super jung.
Mit dem Haut um hab sie einen dritten Schotten eigentlich, ne? Der kennt fast
Ja, stimmt. Die Haarfarbe ist halt nicht so schottisch, aber sonst alles andere von Mentalität, von Professionalität. Wäre eigentlich, ja, hast recht, ist er fast ein Celtic-Spieler, ja, stimmt.
Vielleicht können wir noch einen großen Transfer machen für ihn. Weiß nicht, ob er
ah,
bereit ist dafür.
Top. Das war top. Ja, geht schon.
Jetzt an, abgesehen von Celtic, was mich sehr interessieren wird, wie läuft das ab, wenn ihr generell einen Spieler für gut empfindet? Mhm. Wie geht es dir das dann an, bis der bei der Admira unterschreibt? Wie schauen da die Schritte aus?
Mhm. Also das Wichtigste ist einmal, dass wir sagen, in Übereinkunft, das ist ein Spieler, der uns weiterhelfen könnte. Das Wichtigste für uns dann am Schluss auch das Urteil des Trainers. Aber so wie es im Sommer war, wo der Trainer noch nicht da war, war es ganz klar, dass der Peter und ich uns da abgestimmt haben und am Schluss natürlich der Peter als Sportchef sagen muss, ja, das ist einer, der uns helfen kann. Dann gibt's ganz klassisch die nach dieser Analyse, wo man sich natürlich auch selber anschauen den Spieler mit Videoanalysen. Wobei, jetzt sage ich, für die zweite Liga und im österreichischen Markt ist das jetzt nicht so ein Hexenwerk, wie vielleicht, wenn man größere Transfers dann noch anstrebt. Aber das ist einmal so die Basis. Dann gibt es die Kontaktaufnahme im besten Fall zuerst gleich mit dem Spieler und oder mit dem Management, mit dem Umfeld. Dann gibt es das persönliche Gespräch, wo es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass die Spieler von uns hören, was ist unsere Erwartungshaltung an den Spielern, was sind aber auch die Vereinsziele, ist das kompatibel. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass der Spieler auch sich das Südstadt-Umfeld, dieses so hochtraditionelle Umfeld, was Trainingsinfrastruktur, was Stadion betrifft, was einfach die Möglichkeiten auch für den Spieler, für seine Weiterentwicklung betrifft, wie schaut es aus mit der eben medizinischen Betreuung, wie schaut es aus mit den Kraftkammern, am Trainingsort, wie ist der Spieler davon überzeugt, dass für ihn dieser Schritt in die Südstadt wirklich der nächst richtige ist? Und dann ist für uns schon wichtig, dass nach diesem Austausch es sehr rasch zu einer Entscheidung und zu einer Klarheit dann kommt. Also wir wollen nicht irgendwie das Gefühl kriegen, ja, das ist so, weil ich sonst nichts anderes gerade gefunden habe, haue ich mich halt in die Südstadt, sondern das muss schon aus Überzeugung passieren und das kann man schon mit guten, ja, mit der Weisheit des Rücksblicks heute sagen, dass uns das im Sommer mal mit den Spielern, die wir geholt haben, sehr gut gelungen ist.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Folge natürlich umgekehrt. Ich kenne ja ein paar Spieler von euch, ich kenne natürlich andere Leute, mit denen du schon zusammengearbeitet hast und die haben mir alle gesagt, dass sich die menschliche Art und Weise von dir, die du ihnen gegenüber trittst, die hat alle begeistert. Wie du versuchst, da immer ein gutes Klima zu schaffen im ganzen Verein. Das ist ja anscheinend ja sehr wichtig, oder? Wenn das über Jahre, wo du jetzt schon dabei bist in dem Geschäft, immer wieder viele Weggefährten so explizit erwähnen.
Das ist natürlich für uns selbst, für mich persönlich sehr wichtig, aber ich glaube, da wirklich in unserem kleinen Kernteam, das ich zuerst beschrieben habe, jetzt mit dem Sportchef, mit dem Cheftrainer, mit meiner Wenigkeit, das Allerwichtigste, dass man ja ein Klima von vornherein schafft, ist ein Vertrauen, eine Klarheit, eine Ehrlichkeit, eine gewisse Empathie ausstreut, weil letztendlich geht es darum, dass man natürlich Leistung einfordert und Erwartungshaltungen irgendwo einfordert, aber wenn du nicht ein ordentliches Umfeld schaffst und auch gerade in der Kommunikation und egal wie es dann auch läuft im Sportlichen, ob es jetzt gut oder schlecht läuft, jetzt aktuell ist für uns wahrscheinlich alle ein bisschen einfacher in der Daily-Kommunikation besser drauf zu sein. Aber ich glaube schon, dass von vornherein das die Basis ist für ein gutes Miteinander. Das hat sich Gott sei Dank noch nicht verändert.
Aber musst du dir das aktiv vornehmen? Also bewusst, dass du sagst, okay, in der Woche jetzt eine Rede mit D&D-Leuten ein bisschen, weil mit dem schon länger nicht mehr geredet, oder passiert das einfach, weil du das einfach in dir hast?
Also ich glaube schon, dass es einfach so passiert und es ist dann immer witzigerweise, das merke ich jetzt auch vielleicht aus der Erfahrung oder weil ich schon länger dabei bin, wenn man sich dann was vornimmt, dass man mit dem reden sollte Ende der Woche, dann rennt dann der gleich am Montag oder Dienstag über den Weg und dann kann man das gleich bearbeiten. Oft ist das wirklich so magnetisch, was man sich einbildet. Ah, das war wichtig, da mit dem Physiotherapeut zu sprechen, da das eine Thema noch mit Peter zu besprechen, das dem Trainer mitzugeben, das am Spieler zu sagen, das im Panthers Trainer noch vielleicht mitzugeben. Das passiert dann oft von selber. Und ich glaube, bei uns in der Struktur jetzt in der Südstadt ist es so, dass wir sehr kurze Wege haben, dass das, sage ich mal, das Funktionsgebäude auch nicht so groß ist, dass man in Gefahr läuft, sich nicht ständig über den Weg zu laufen. Es sind die Türen auch alle offen. Das ist das Gute. Wir haben so eher ältere Türen, nichts mit Fingerprint, sondern das ist noch alles traditionell. Also da ist ja kein Problem, dass man pausenlos in Kontakt ist. Und ich glaube, diese Kommunikation ist ja mitunter auch das Wichtigste. Man soll ja nichts totreden und nicht zu viel vielleicht reden und auch nicht vielleicht auch alles ansprechen, aber es ist einfach wichtig zu reden, aber das gilt ja für alle Lebensphasen.
Du warst ja der großen Fußballszene eigentlich vor Jahren immer bekannt als Akademieleiter der besten Akademie in Österreich. Also ihr habt ja Talente noch und nöcher produziert. Ich habe mir ein paar geschrieben, Alava, Dragovic, Suttner, Fitz, Braunöder und. Ich habe sicher einige gute vergessen. Wie schafft man das, jetzt im Nachwuchs so viel extrem gute Spieler zu produzieren, sage ich jetzt einmal, oder zu entwickeln?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass man eine Struktur vorfindet, die der Verein vorgibt, wollte sagen, was die Inhalte betrifft, aber auch die Rahmenbedingungen, was auch Infrastruktur betrifft, was Personalstruktur betrifft, dass man einfach wirklich diesen Fokus auf die Entwicklungsarbeit legt. Es ist natürlich dann eine traditionell bedingte Geschichte auch, wo man sagt, okay, so wie in Österreich jetzt, die Austria ist immer für gute Nachwuchsarbeit gestanden, so wie es eben die Admira ist. Den musst du dann auch als Vereinsverantwortlicher, auch wenn dort oft wechseln sind, irgendwo auch immer wieder Rechnung tragen, dass du das ja nicht vergisst bei allem Druck, den du vielleicht in einer Profiabteilung dann hast, mit dem momentanen Erfolg, dass du aber immer wieder, jetzt sage ich wirklich auf präsidialer Ebene, auf Geschäftsführerebene, sagst, okay, der USP dieses Vereins ist eben auch Entwicklungsarbeit, ist Nachwuchsarbeit und dass du darauf einfach nicht vergisst und dort dann Wert drauf legst. Und dann ist es einfach wichtig, in der Verantwortung für die Spieler solche Rahmenbedingungen zu schaffen, sage ich wieder, was die Trainerauswahl betrifft, dass man sagt, okay, das sind wirklich Trainer, die Spieler besser machen können und auch wollen, dass die Trainer und man, wir haben ja wirklich gerade bei der Austria über die letzten Jahrzehnte so viele Top-Trainer gehabt, die dann lang im Entwicklungsbereich waren, sich damit auch total identifiziert haben und erst dann vielleicht in späterer Folge auch den Weg in den Profibereich dann geschafft haben. Ich glaube, die Trainerauswahl ist eine der entscheidendsten in der Entwicklungsarbeit oder in der Arbeit mit Talenten. Und dann solltest du natürlich, das ist mein Zugang, vom Gesamtpaket, aber was das Bindeglied zur Schule, nicht nur zu sehr auf Fußball fokussiert, sondern eben diese, wie man so schön sagt, immer dieses duale Ausbildungssystem, da aber auch nicht zu eingeschränkt. Jetzt sage ich nur auf einen Schultyp oder nur auf zwei Schultypen, sondern sie auch so breit aufstellen, dass man sagt, welche Möglichkeiten hast du als Verein im Bereich der Lehrlingsausbildung oder eben auch, wenn einer jetzt gerade nichts macht oder nichts machen will oder andere Möglichkeiten hat, dass du da auch offen bist und nicht die da irgendwo einschränken lässt. Und das ist so für mich die wichtigste Geschichte und dann vereinsintern, dass es immer wieder auch Perspektiven gibt für diese Spieler, glaubwürdige Perspektiven. Dass du aufzeigen kannst, dass durch die gute Arbeit in einer Akademie auch die nächsten Schritte im eigenen Verein oder auch zu größeren Vereinen, ja, ich will nicht sagen einfach, aber sehr glaubwürdig möglich ist. Das heißt, du musst schauen, deinen Topspielern, was du erst erwähnt hast, Alaba, Suttner, Ulmer, Metz, Braunöder und wie sie alle heißen. Und auch wenn's Unwegsamkeiten ein paar Mal gegeben hat am Weg nach oben, war es, glaube ich, für diese Spieler und auch für deren Umfeld immer sehr klar, dass eine Perspektive im Verein da ist. Ob sie die dann wahrnehmen oder nicht, beim David war auch die Perspektive, die Geschichte aus der Praxis hernimmt, der war der jüngste Spieler in Österreich, der im Profifußball gespielt hat, damals in der zweiten Liga, bei den Austria-Amateuren in Schwanenstadt damals sein erstes Spiel gehabt. Und der hat die Perspektive sportlich da gehabt. Wir haben ihm damals auch seinem Papa und seinem Management einen Vertrag angeboten bei der Austria, einen Profivertrag. Aber da waren wir halt im direkten Duell mit Bayern München damals gegen Hoeneß und Rummenigge und Co. Und da waren halt unsere Argumente nicht nur auf der monetären Seite nicht so durchschlagend, sondern in der Gesamtheit. Und das war aber dann auch für uns wirklich keine Niederlage, sondern eigentlich auch Ausrufezeichen und auch ja, eine totale Ehre für die Institution Stronach Akademie damals, dass ein Spieler mit 16 Jahren zu Bayern München gewechselt ist.
Aber du bist ja trotzdem als Akademieleiter irgendwann mal Passagier, oder? Du kannst die Spieler natürlich gut ausbilden, die können top sein, aber wenn du jetzt im Verein jetzt in der Profimannschaft keinen Trainer hast, dem das wichtig ist, dann wären da Talente, die vielleicht eine große Zukunft vor sich gehabt hätten, irgendwo stranden, oder? Oder zumindest nicht im eigenen Verein nach oben kommen.
Das stimmt, darum ist so wichtig, was ich zuerst gesagt habe, dass wirklich die Vereinsführung, Präsidium, Geschäftsführer, Sportvorstand da immer noch das letzte Wort haben und sozusagen der Ober den untersticht und den Trainer dahingehend auch unterstützt oder führt oder mit ihm auch im Vorfeld ausmacht, dass das für einen Verein wichtig ist, auch die eigenen Spieler zu forcieren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Da geht es gar nicht darum, großartig was vorzugeben, sondern im Vorfeld mit dem Cheftrainer auch das abzuklären, wie wichtig das für den Verein ist. Und wenn der im Vorfeld sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, bei mir spielen sicherlich keine Spieler, die nicht, weiß ich nicht, 200 Bundesligaspiele schon am Buckel haben von Haus aus und mindestens 28 Jahre sind, ja, dann wird es schwierig sein. Das macht ja aber eh kein Trainer, weil welcher Trainer wird nicht einen guten eigenen Jungen, wenn er die Qualität hat, auch dementsprechend passieren. Aber es ist wichtig, das vorher abzusprechen und auch da, sage ich recht bewusst, unterstützend vielleicht auch dem Cheftrainer dann da zu helfen.
Gab es da zu deiner Zeit bei der Austria, wo du Akademieleiter warst, Spieler, wo du das Gefühl gehabt hast, der ist bereit für die Profimannschaft, aber der Cheftrainer hat dem gar keine Chance gegeben und der hat es dann nicht geschafft? Generell zu einer Karriere, gab es da Spieler?
Hat sicher gegeben, insofern. Da muss man auch immer wieder, wie ist die Situation gerade wirklich beim Club und gerade Stronach Akademie, du hast das zuerst erwähnt, da waren so viele Top-Spieler, die ja wirklich nicht zum Aufhalten waren. Ich erinnere so an die 87er-Jahrgänge mit Okotje, Simkovic, Guru, Suttner und dann hinten noch Leowatz und Schicker und da waren wirklich extrem viele gute Spieler, teilweise auf der gleichen Position. Und gleichzeitig hast du aber bei der Profimannschaft auch mit Magna damals einen sehr ja, guten Sponsor gehabt oder Eigentümer in Wahrheit gehabt, der auch Ziele gehabt hat, in die Champions League zu kommen, der die Möglichkeit dem Vereinsverantwortlichen auch gegeben hat, externen Spieler zu holen, die einfach auch in einer anderen Kategorie schon gewesen sind. Und da ist es immer schwierig, beide Seiten dann zu erfüllen. Also waren dann sicher einige Spieler dabei, die es auch über Umwege vielleicht sogar dann besser geschafft haben, die aber ohne weiteres auch das Zeit gehabt hätten, gleich direkt in die erste Mannschaft draufzukommen. Also das glaube ich schon, dass wir da einige gehabt haben. Auch, ja.
Guter Freund von mir war beim WRC in der Akademie Trainer und der hat mir gesagt, das größte Problem aus seiner Sicht sind die Eltern. Für viele Kinder sind die Eltern das größte Problem und auch für ihn als Trainer war das mühsamste, das Handling mit den Eltern eigentlich.
Mhm. Ich sage einmal das Umfeld.
Das Umfeld,
ja. Und Umfeld, meine wirklich, Eltern sind da sicher auch inkludiert, genauso wie Beraterschaft und Eltern müssen ja, es gibt ja andere Verwandte, die im Umfeld vielleicht nur einen direkten Einfluss dann auf ein Spiel haben. Ich weiß, was dein Freund aus Kärnten da meint und das ist halt schwierig, alle Seiten unter einen Hut zu bringen, jetzt sage ich, die eigene Spielererwartungshaltung, des Umfelds, die meistens nur viel höher ist und nur viel unrealistischer wie vom Spieler selbst, und dann das in Einklang bringen mit den Vereinsansichten, mit den Ansichten der sportlichen Leitung und auch des Trainers dort. Das sind schon viele, ja, Keyplayer, die da einwirken auf so eine wichtige Entscheidung dann, nämlich auch in diesem Übergang. Was ist für den Spieler gerade das Richtige? In welcher Trainingsgruppe, Wettkampfgruppe? Wie sind dann auch die Rahmenbedingungen? Das ist ja auch dann oft der Punkt, wo es dann vielleicht scheitert, weil einfach die Erwartungshaltung dann auch gleich komplett übertrieben ist, wenn ich jetzt sage, hier ist einer vielleicht, weiß ich nicht, in der 18 in der Akademie einmal in einer Halbsaison 10 Tore und dann werden die Erwartungshaltungen aber gleich so raufgeschraubt und sagt, nee, aber wieso spielt der nicht bei uns in der Bundesligamannschaft jedes Wochenende? Ja, das kann eh sein, aber das muss er sich erst einmal verdienen und auch dann über den Trainingsprozess und über einen längeren Zeitraum dann im Wettkampfprozess das auch zu zeigen. Aber diese Geduldsthematik ist sicher das, was da auch, glaube ich, mit reinspringt oder reinspielt, dass das oft, man verlangt es oft von einem selber, vom Spieler, vom Umfeld, aber in Wahrheit ist das nicht vorhanden oder zu einem sehr geringen Teil vorhanden.
Man hat schon sehr die Karrieren in der Hand, oder? Wenn man als Verein einen Spieler dahingehend fördert, ob es einer schafft oder nicht.
Das kann man schon so unterschreiben, aber das Entscheidende ist wieder, jetzt können wir es einbüden bei einem Spieler oder festlegen auf einen Spieler. Die Frage ist ja dann immer, ob die Umsetzung dann wirklich so passiert. Weil gegen alle Widerstände und wenn dann die Performance nicht so ist, wie man sich vorstellt, ist es trotzdem dann wieder schwierig, das sozusagen durchzudrücken. Okay, wenn wir uns jetzt festlegen, dann wird auf der Position zum Beispiel kein Spieler extern verpflichtet und den lassen wir dann einmal ein halbes Jahr durchrauen, auch wenn die Leistung vielleicht nicht so gut ist. Die Frage ist dann immer in der Praxis, funktioniert das dann wirklich so, wie man sich das am Reißbrettl oder im Büro dann auf der Taktiktafel vorstellt. Das ist immer die Frage.
Du warst dann ja eben lang Akademieleiter bei der Austria und bist dann 2018 zur Profimannschaft gekommen, als technischer Direktor. Mhm. Was hat dich da so gereizt an der Aufgabe? Dass du eigentlich weg aus dem sicheren Hafen, sag ich jetzt einmal, Nachwuchs, Fußball, wo du bekannt warst in ganz Österreich, ich habe einen Namen gehabt, du warst der Mann dahinter, der das geleitet hat. Und dann bist du schon ein bisschen ein Haifischbecken gegangen.
Ja, es war natürlich wirklich in der Situation damals so, dass die Vereinsverantwortlichen auf mich zugegangen sind, ob ich das in einer interimistischen Form sozusagen die Letztverantwortung im Sportlichen übernehmen will, kann. War natürlich für mich in der damaligen Zeit eigentlich, neben dem, dass eine große Ehre ist, wenn so ein großer Verein in so einer Verantwortungsrolle dich sieht, eigentlich klar, das machen zu wollen und auch zu können. War aber dann, ja, auch mit der Weisheit des Rückblicks eine richtig schwierige Phase damals im Verein mit viel Umbrüchen auf allen Ebenen und extrem viel Unzufriedenheit. Und das war dann schon herausfordernd, schwierig. Ich glaube aber trotzdem auch, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit einiges auf die Schiene gebracht haben, was gar nicht so sichtbar ist, was halt so Strukturen auch betrifft. Aber der sportlich nachhaltige Erfolg war in der Zeit dann sicher nicht so da, oder zumindest nicht so, wie man sich es erwartet hätte, aber auch wie man es nicht realistisch eigentlich eingeschätzt hat, die ganze Situation. So würde ich es einmal bezeichnen. Und ich glaube, dass die Phase aber auch für einen Verein wichtig war, da einmal durchzutauchen, weil du dann auch mit kleineren Erfolgen wieder auch zufrieden wirst.
Ich habe eben in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mit zwei Leuten telefoniert, die bei der Austria zu der Zeit waren und auch jetzt immer noch bei der Austria sind, und habe sie ja gefragt, aus der Zeit, wo du in führender Position warst bei der Austria, was ist hängen geblieben bis heute bei der Austria? Und die haben dir genau selber gesagt, dass viele Sachen, die nicht so sichtbar sind für die Öffentlichkeit, aber intern extrem wichtig sind bis heute. Die haben gesagt, du hast die Sportwissenschaft auf ein neues Level gehoben, du hast den Frauenfußball ja auch Wertigkeit gegeben. So, andere haben sich dem Thema ein bisschen nicht so angenommen, dir war das auch wichtig. Also du hast oft das große Ganze gesehen. Der Staff ist erweitert und verbessert worden. Viele Dinge, wo die Austria einfach heute noch davon zehrt. Und das war ja schon eine Zeit, wo du dann auch zum Sportdirektor geworden bist, nach wenigen Monaten, wo sehr viel investiert worden ist. Also man hat das Stadion gebaut, man hat in den Kader investiert. Spieler wie Matic, Cego, Edin Wonci, da hat man ja auch Summen ausgegeben. jetzt im Nachhinein, man wollte da wahrscheinlich mitten in einen Stall in den Rücken attackieren, nach oben hin natürlich. Hat man sich da vielleicht ein bisschen übernommen, finanziell als gesamter Verein, wenn man jetzt die Auswirkungen sieht, wie der Austritt aussteht?
Ja, wahrscheinlich hat man sich, ja, wollte man vielleicht zu viele Dinge in zu kurzer Zeit in Umsetzung bringen. Ich kann mich auch erinnern, an eine der ersten Pressekonferenzen eben im neuen Stadion und Eröffnungsspiel gegen Dortmund im Rücken, hat man auch dann gesagt, ja, wenn Salzburg schwächelt, müssen wir da sein. Aber das war auch mit dem Rückblick jetzt, das war einfach nicht realistisch. Da war man inhaltlich nicht gut, finde ich. Das ist meine persönliche Analyse, dass man da einfach zu viel Druck, Erwartungshaltung erzeugt hat, was halt natürlich bei Fans, bei Medien, auch beim Vereinsumfeld, bei Sponsoren, also irgendwo mitgetragen wurde. Und dann war aber, das muss man auch ehrlich sagen, damals auch ein dritter oder vierter Platz in einer Momentaufnahme zu wenig. Und Spiele, die vielleicht sogar mit guten Leistungen nicht überzeugend gewonnen worden sind, haben gleich für eine interne gefühlte Krise gesorgt. Und das war einfach, ja, war wirklich eine sehr schwierige, querstrich herausfordernde Zeit. Aber ja, man lernt ja vor allem aus den schwierigen Zeiten oft am meisten. Und ich will es trotzdem in keinster Weise missen, die Zeit, um mich frei zu machen. Und du sagst, das gibt eh nicht mehr viel, die von meiner Austria-Zeit nur bei der Austria über sind und wann diese das
die für gut befinden.
Die zwei ausgefunden, die haben sich gemeldet, sehr lieb. Nein, aber würde ich auch so sehen, ja.
Du hast ja, es ist sehr spannend, aus aktuellen Anlass, den Chris Ilzer zu Austria geholt, als Trainer.
Ja.
Und jetzt sind dann noch Betrachtungen eigentlich kaum nachzuvollziehen, warum das bei der Austria gar nicht funktioniert hat.
Ja, aber das ist eine Geschichte. Chris halt mit seinen inhaltlichen Ideen, vielleicht dann, was die Mannschaft tatsächlich in der Phase, es war ja dann trotzdem alles die Phase, die ich gerade beschrieben habe, nicht so in Umsetzung gebracht hat, ja, ist dann auch zu wenig gewesen in Wahrheit der Output. Aber wir brauchen nicht drüber reden, dass der Chris zu der damaligen Zeit schon genauso und jetzt noch viel, viel mehr ein hervorragender Trainer ist. Und es war ja zu der damaligen Zeit viel Werben, viel Konkurrenz um seine Person. Und wir haben es damals aber auch geschafft. Ich kann mich erinnern, dass er auch vom LASK ein super Angebot gehabt hat. Und er hat sich aber auch bewusst für die Austria entschieden, nämlich auch aufgrund der Tatsache, dass die Beurteilung in den Gesprächen mit ihm vom Kader, von der Kaderstärke, von der individuellen Qualität für er komplett kompatibel war mit dem, was er auch spielen will, was sie wir festgelegt haben. Wir sind aber nie in diesen Flow dann reingekommen oder haben das eigentlich nie bestätigen können, was wir uns konzeptiv oder sage ich mal inhaltlich so vorgenommen haben. Und wir sind eigentlich da in so einer Phase gewesen, wie er da war, wo's ständig unruhig war, wo wir dann auch gleich in die Liga schlecht gestartet sind, im Cup gleich klaglos gescheitert sind, damals eh gegen einen Kollegen Silberberger als Cheftrainer bei Wattens. Und ja, da waren viele Negativerlebnisse und ja, viel Unruhe auch und das war zu der Zeit damals nicht so kompatibel dann in der Gesamtheit.
Ist schon spannend, weil du hast ja den Thomas Letsch, warst du mitverantwortlich, dass er zur Austria gekommen ist, dass du zwar eigentlich jetzt, wie man jetzt sieht, wirklich Top-Trainer zur Austria geholt hast, die, sag jetzt einmal, Ergebnisse gebracht hat, die, ja, jetzt würde man sagen, ist eine normale Austria-Saison, wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Aber jetzt zu der Zeit war es halt einfach viel zu wenig.
Ja. Wobei, sagen wir es beim Letsch, Thomas, stimmt, dass da war ich nicht, da war ich nur Akademieleiter, bin aber gefragt worden um seine Qualitäten und was ich da davon halte, da war ja der Tommy Baritz, Querstrich, nein, dann der Franz Wohlfahrt schon sportlich verantwortlich. Es ist aber auch mit dem Rückblick oder im Rückspiegel dann gesagt, naja, wie kann man einen Letsch und einen Ilzer zu Austria holen, den Fußball, den die spielen wollen, die Spieler gibt's ja gar nicht bei der Austria, das sind ja so die klassischen Intensitätsspieler und nichts mit Ballbesitz. Ich halte das immer für viel zu eng gedacht oder gefasst, diese Kategorisierung auch von den Trainern. Fakt ist, das sind zwei Top-Trainer, die es in die deutsche Bundesliga beide geschafft haben, die einen Qualitätsnachweis haben, ja, wie die, der seinesgleichen sucht. Es hat aber leider Gottes für sie, für uns, in der, wobei der Letsch damals ja trotzdem eine Top-Bilanz bei der Austria, so wie du gesagt hast, das war ja, damals war ja das Erreichen der Meisterrunde zu wenig. Mhm. Punkt. Das war gefühlt wie, ja, wie irgendwas. Es hat sich halt verändert auch. Aber nur mal, das, ich glaube, was ich zuerst gesagt habe, ich glaube, dass für einen Tommy, so, sowohl für einen Tommy wie für einen Chris, eine richtig wichtige Station bei der Austria war. Nicht immer einfach, aber sicher lehrreich und es ist auch viel in die richtige Richtung gegangen. Das haben sich Spieler unter ihrer Verantwortung auch überragend entwickelt und haben auch einen überragenden Weg genommen. Und nur mal, wo ihre Karriere hingeführt hat, ist ja eh mehr wie beachtenswert und wirklich lässig.
Ja, und deine Karriere hat dann auch nach 27 Jahren bei der Austria geendet. Bist dann zum LASK gewechselt als technischer Direktor. Mhm. Wie war das für dich, nach so einer langen Zeit, die Austria zu verlassen? Weil, was ist eigentlich mit den ganzen violetten Hemden und so passiert?
Ja, sind schon noch...
Die jetzt alle rot
sind. Sind schon noch ein paar oben im Kasten und für besondere Anlässe. Ostern ist ja violett immer eine Farbe, die man tragen kann. Also es passt schon. Sie passen auch Gott sei Dank noch halbwegs größenmäßig. Also ist ja nach wie vor eine sehr, sehr schöne Farbe und natürlich prägen ja einem auch knapp 30 Jahre, wenn du bei einem Verein bist oder mit einer Frau zusammen bist, 30 Jahre, das prägt einen, ja. Und das zu verändern ist halt dann auch immer spannend. Also nicht jetzt die Frau, jetzt gehen wir wieder auf die Fußballgeschichte hin und mir hat das dann das Angebot vom LASK damals, vom Rado Vujanovic und vor allem auch vom damaligen Präsidenten von Sigmund Gruber riesig gefreut, dass wir diese Rolle dazu gedacht haben und mir hat das auch richtig taugt. Auch LASK, so wie Austria, ein sehr traditionsreicher Verein und auch in der Phase, wo ich dort war, auch mit riesiger Erwartungshaltung ausgestattet, aber meine Aufgabe war da ja wirklich sehr der Fokus drauf auf die zweite Mannschaft. Damals war der Auftrag vom Präsidenten, vom Sigi Gruber mit die Oberösterreich Juniors quasi rückabzuwickeln wieder zu den LASK-Amateuren, dass man dort eigene oberösterreichische Spieler über die Akademie, die sehr brav da gelegen ist, was Infrastruktur, was Personalstruktur betrifft, da aufzubauen. Und da ist wirklich in kurzer Zeit, muss ich auch noch mal sagen, extrem viel gelungen, weil ein richtig lässiges operatives Team ich dort in Linz vorgefunden habe und mir hat es einen Riesenspaß gemacht und hat aber dann auch, weil es auch dort andere Überlegungen wieder gegeben hat, auch strukturell andere Überlegungen gegeben hat, wo ich dann vor jetzt gut einem Jahr mit dem Sigmund Gruber zur Übereinkunft gegangen bin, ja, das passt so nicht zusammen, wie wir es vielleicht ausgemacht haben und der Verein nimmt da wieder ein bisschen andere Richtung und da muss man dann für sich ja die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, überhaupt kein Problem, aber dann beenden wir das Ganze ja wieder. Aber kann nur mal sagen, im Rückspiegel, das war für mich eine total lässige und tolle Zeit in Linz auch beim LASK.
Bist du eigentlich immer gut gegangen, ne, von den Vereinen? Also muss sagen, du kannst dich überall blicken lassen.
Ja.
Und das ist schon wahrscheinlich die größte Auszeichnung.
Ja, wie man weiß, auch nicht immer einfach. Das eine ist dann auch die vertragliche Situation, wie man die auflöst. Und das war ja jetzt erst zweimal der Fall, muss ich ja ehrlicherweise sagen, eben Austria und LASK, das hat immer gepasst und ich glaube auch wirklich sagen zu können, sowohl bei der Austria wie auch beim LASK gibt es ja sehr viele Leute, die ich immer noch gerne triff und wo ich mit 0,0 Wehmut oder Bitternis oder Ärger oder sonst was zurückblicke, ganz im Gegenteil, wirklich, ich freue mich über Erfolge, die der LASK oder die Austria hat. Und sieht da, ja, gehört dazu in life.
Kriegst überall nur Stehplatzkarten, wenn du da nicht brauchst.
Ja, absolut, absolut.
Das ist wichtig. Ralf, abschließend, weil ich glaube, das kann keiner besser in Österreich beurteilen als du. Was zeichnet dann einen guten Fußballer aus oder einen guten Nachwuchsfußballer? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das bringt 90% der Erfolgreichen mit?
Der Unterschied ist aus meiner Sicht, wie ein Kind, ein Jugendlicher, ein angehender Erwachsener adaptieren kann. Wie schnell kann er in schwierigsten Situationen richtige Lösungen finden? Und ich glaube, man erkennt am besten dann ein Talent oder einen guten Fußballer immer noch, und das soll so der Schwerpunkt dafür für Nachwuchstrainer, für Akademietrainer sein, wie lösen Spieler im technischen Situationen unter Druck, unter Raumdruck, unter Gegnerdruck, auch unter Spielsituationsdruck oder auch unter Druck von außen. Ja, bei einem Spiel, und das bei einer U12 ist auch Druck von außen gegeben, wo eben aufgebrachte Eltern positiv und negativ Einfluss nehmen aufs Spiel. Und das ist für mich das Entscheidende, wie ruhig löst dann auch ein Spieler Situationen, lässt er sich von dem rausbringen oder nicht, stachelt er ihm das noch an oder nicht. Aber das Wichtigste für mich immer, und ich glaube, das sind auch die Anforderungen, die ein Spieler dann im Erwachsenenbereich hat, wie löse ich technisch Situationen? Mit allem, was dazugehört jetzt von Athletik, von Durchsetzungsvermögen, von Robustheit, aber ich sag, dieses Athletische und von mir aus auch Verhalten gegen einen Ball, das ist leichter zu erlernen, wie technische Verhaltensmuster auf der jeweiligen Position, dass ich die anlerne. Und das, da müssen wir, glaube ich, wieder viel mehr hin, das auch in die Ausbildung reinzubringen.
Das finde ich jetzt wirklich extrem spannend, wie du das so klar benennen kannst, weil als ich von Kärnten, von der Akademie zur Austria gekommen bin, da hat mich das unfassbar begeistert. Weil wir haben ja oft dann neben Nachwuchsmannschaften trainiert auf Nebenplätze und wo ich gesehen habe, wie die 10-Jährigen, die 12-Jährigen, wie du sagst, unter Druck in Drucksituationen immer noch ruhig am Ball sein, wie die den Ball behandeln, der Gegner im Rücken, das war der große Unterschied, finde ich, von einem Austria-Wien-Nachwuchsspieler zu einem Nachwuchsspieler in Kärnten. Da hat es in Kärnten, in der Akademie, keinen gegeben, der das mitgebracht hat. Wir waren alle athletisch ganz gut, wir haben rennen können, so wie du gesagt hast. Robustheit, das haben wir in Kärnten viele mitgebracht, aber die Ruhe am Ball, das war schon wirklich unfassbar, wie das die Spieler der Austria mitgebracht haben. Und ja, finde ich echt spannend, dass das so rübergebracht worden ist, deine Vision oder was du für richtig und wichtig empfunden hast.
Und das ist wirklich so schwierig, dieses vielleicht auch Umdenken, was jetzt in vielerlei gerade Nachwuchsabteilungen ist, dass man in Fokus einfach falsch legt. Und ich sage nur einmal, das Entscheidende ist die grundtechnische Ausbildung, und es ist schwierig, die Trainer dafür auch zu finden und zu begeistern, weil oft ist so, ein Trainer definiert sich oft über ein Spielergebnis, und da brauchst du wieder einen Verantwortlichen, der das komplett rausnimmt von den Nachwuchstrainern, der sagt, nein, es geht darum, denn Spieler, die Spielerin im Technischen da besser zu machen, und dann brauchst du auch zu den richtigen Trainern natürlich auch die Inhalte beziehungsweise auch die Übungsauswahl. Ich sage immer, für mich dieses lass das einfach spielen ist für mich zu wenig auch für 9, 10, 11, 12-Jährige, sondern du musst ja schon auch Vorgaben in den Trainingsformen, in kleinen Spielformen, in 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 Spielformen geben. Und dann lernen sie es. Und wenn du das ständig wiederholst, wenn du da eine Energie reinbringst, eine Feier, was Motivationales reinbringst, ja, dann glaube ich schon, dass da im Großteil glücken wird, dass du richtig gute Kicker rausbringst.
Definitiv. Und dir ist das ja, oder euch, ist das ja über sehr viele Jahre gelungen. Ralf, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da Zeit genommen hast an diesem Montagvormittag.
Gerne, Dino.
Ich wünsche eine gute Woche, viele gute Gespräche. Ich hoffe, du kriegst alles unter.
Ja, absolut. Ich habe schon mit einem guten gestartet heute, also das kann ja gut für die Wochen.
Sehr gut. Na, viel Erfolg noch für die letzten Runden vor der Winterpause und dann toi 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 im Kampf um einen Aufstieg.
Dir natürlich auch alles Gute und Comeback stronger. Wie so viele gute Spieler wirst du das auch machen.
Wie hast du mir geschrieben, was passiert ist? Alaba, Schwarz, Casali, alle kommen sich stärker zurück.
Genau. Der Schwarz ist der Skifahrer, gell?
Schwarz ist der Skifahrer.
Alles Gute.
Danke, Ralf.
Gerne. Tschüss, Dino.